Bergmomente bei Lowa. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.
Unsere Finger, man kann es nicht anders sagen, sind ein wahres Geschenk. Also wir können damit greifen, wir können damit Leute beleidigen zum Beispiel oder auch ein Herz formen. Wir schenken ihnen nur selten Beachtung, erachten sie oft als selbstverständlich, weil sie halt schon immer da waren. Und ganz ähnlich ist es mit unseren Füßen und Zehen. Zuständig fürs Gleichgewicht und in Bayern gibt es ein Sprichwort, das heißt, am großen Zehen, da hängt das Leben. Für meinen heutigen Gast sind Hände und Füße auch eine Art Lebensversicherung, weil sie war jahrelang Wettkampfkletterin, ist mit 16 schon auf die große Zinne geklettert und ein Jahr zuvor den Mont Blanc mit Skiern heruntergefahren. Herzlich willkommen im Bergmomente-Podcast, Amelie Kühne.
Hi, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Amelie, die dümmste Frage kommt bei mir immer als allererstes im Podcast. Wenn du ein Tier wärst, wärst du gern ein Affe oder gibt es eine andere Tierart, die da lieber wäre?
Na, ich hätte jetzt tatsächlich Affe gesagt.
Echt, oder?
Der ist den ganzen Tag in Bewegung, macht die Bewegungen so smooth und ja, das gefällt mir, ist die ganze Zeit draußen.
Ja, und ich frage so dumm, weil wenn man dir beim Bouldern in der Halle zuschaut, wie du dich von Boulder zu Boulder hangelst, da steckt schon so ein kleines Äffchen auch in dir drin.
Ja, vielleicht, na, das macht mir einfach so viel Spaß, wenn man sich so wie ein Äffchen an der Wand bewegen kann. Das ist natürlich super, ja.
Und wie ist das, wenn du im Zoo bist und Affen zum Beispiel begutachtest? Also schaut man sich da auch Tipps ab?
Nur wenn sie Saltos machen.
Du bist ja eigentlich aus Stuttgart.
Ja, nicht ganz aus Stuttgart, aber so gut wie.
Und jetzt wohnst du in Innsbruck. In Stuttgart gibt es ja keine Berge, würde ich jetzt mal sagen. Also es liegt im Tal, es gibt vielleicht einen Hügel, aber jetzt nicht so Berge wie in Innsbruck, da wo du jetzt gerade lebst. Wie kam denn die Liebe zu den Bergen bei dir?
Ja, tatsächlich hatte ich das Glück, dass meine Eltern und sogar schon meine Großeltern am Bergsteigen sind oder waren. Und mit meinen zwei Brüdern bin ich dann eigentlich genau in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen. Und meine Eltern oder unsere Eltern haben uns halt immer jedes Wochenende oder in den Ferien haben sie uns eigentlich immer in die Berge mitgenommen und uns eigentlich da so ein bisschen gezeigt, wie das alles funktioniert. Und wirklich in allen Disziplinen in den Bergen haben sie uns da mitgenommen, beim Skifahren, beim Klettern, Bergsteigen. Genau. Nur das Problem war, am Anfang waren wir noch gar nicht so motiviert. Also bei mir und bei meinen Geschwistern dann auch kam die Motivation, da selber mitzugehen oder da motiviert drauf zu sein und das selber auch unter der Woche zu machen, erst viel später.
Also das klassische Wandern mit der Familie ist aber dann doch was anderes wie Wettkampfklettern. Also wie kamst du dann dazu, dass du das Ganze auch ein bisschen intensiver betreibst?
Ja, das ist eigentlich die logische Folge davon, dass ich eben irgendwann, hat mich das Klettern fasziniert, hat mich gepackt richtig. Da war ich 12 Jahre alt und da habe ich mir überlegt, hey, wie komme ich denn mehr zum Klettern? Und da war natürlich gleich die Jugendgruppe eigentlich eine Konsequenz von. Und da habe ich dann einfach mal vorbeigeschaut in der Kletterhalle in Heilbronn. Und das hat mir so getaugt, dass ich eigentlich jeden Tag da war, das wurde zu meinem zweiten Zuhause eigentlich die Kletterhalle. Und dann lief es einfach immer besser. Ich durfte die ersten Wettkämpfe klettern, die dann auch richtig gut liefen. Und ich hatte einfach so eine Motivation, mich da immer weiter zu verbessern. Und ja, schlussendlich war es dann wirklich so, dass ich eigentlich nur noch am Trainieren war oder in der Schule und hatte da einfach mega Spaß dabei. Und genau. Durfte dann sogar irgendwann internationale Wettkämpfe klettern.
Und würdest du sagen, das ist so deine Komfortzone? Also wenn du am Berg unterwegs bist, geht es dir da am besten?
Wie meinst du das?
Naja, also bist du da am glücklichsten, wenn du draußen in den Bergen bist? Oder hast du noch andere Hobbys oder Interessen, wo du sagst, nee, das ist cool, das andere ist mittlerweile einfach, das gehört zu meinem Leben dazu, das mache ich professionell, da bin ich dankbar. Oder sagst du, Es ist schon auch eine Gesellschaftsflucht, weil es mir einfach besser geht, wenn ich draußen unterwegs bin.
Nein, wenn ich in den Bergen unterwegs bin, dann geht es mir einfach super gut, weil man eben mit den besten Leuten unterwegs ist, die man sich ja aussucht im Vorhinein und da einfach eine mega Zeit hat. Ich liebe es einfach, mit anderen Menschen unterwegs zu sein und dann noch draußen in den Bergen da so zusammen eine Herausforderung zu bewältigen. Das ist einfach mega.
Das klingt jetzt immer so harmonisch alles und natürlich kann man sich die Kletterpartner auch alle aussuchen, aber man trifft ja wahrscheinlich auch mal auf Menschen am Berg, die jetzt nicht so cool sind, oder?
Nur die, die dann nicht mit mir unterwegs sind.
Und bist du immer mit den gleichen Menschen unterwegs? Also gerade wenn du jetzt in Innsbruck wohnst oder so, seid ihr da einfach so eine Klettergang oder wechselst du dann schon immer durch?
Man kann schon sagen, dass man so seine festen Partner hat oder Partnerinnen, mit denen man einfach saugern unterwegs ist. Zum Beispiel die Anna, die ja schon im Podcast bei euch war. Da weiß man einfach, die rufen mal an, die sind motiviert und haben Bock, ein Abenteuer zu erleben. Und das so unkompliziert und man weiß, dass es einfach toll wird, den ganzen Tag in den Bergen, dass es mega wird. Und klar sind die nicht immer zu haben, gerade weil die Hanna jetzt nicht nach Kärnten gezogen ist. Aber es gibt so viele tolle anderen Menschen hier in Innsbruck, mit denen man unterwegs sein kann und da hat man nie Probleme, irgendwen zu finden.
Jetzt, wenn man klettertechnisch so erfolgreich ist wie du, an Wettkämpfen, Expeditionen, Erstbegehungen teilgenommen hat, sage ich mal, gibt es da auch Tage, wo du aufstehst in der Früh und wo du lange eine Tour geplant hast oder eine Route und dir irgendwie denkst, wo eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock heute? Ich kenne das halt nur von mir, wenn man sich einen Wecker irgendwie auf 4 Uhr stellt und dann in die Berge fährt und sich denkt, wo eigentlich wäre ich lieber gern irgendwie im Bett. Aber wenn man dann zurückfährt, denkt man sich meistens, Gott sei Dank bin ich aufgestanden.
Ja, war das, glaube ich, so gut wie immer so, oder? Also man stellt sich einen Wecker, ich weiß nicht, es ist oft auch früher als 4 und denkt sich so, boah, für was das Ganze? Und dann läuft man zuerst in der Dunkelheit los, meistens klettert man da ja noch gar nicht. Und bei jedem Schritt denkt man sich so, na, jetzt ist es irgendwann, muss es besser laufen und dann wirklich sobald, also allerspätestens, wenn die Sonne dann aufgeht eigentlich und der Himmel sich so schön verfärbt und man mal weg ist vom Auto oder vom Schlafplatz, dann weiß man, dass es sich lohnen wird.
Du hast jetzt gerade einen schönen Bergmoment angesprochen. Ich meine, der Podcast heißt Bergmomente. Was sind denn so Bergmomente, die dir in Erinnerung geblieben sind?
Ich glaube, da ist wirklich ein Bergmoment, den hast du ganz am Anfang jetzt schon erwähnt, als ich mit meinem Bruder, ich war 16, er war 18, die Hasse-Brandtlander-Zinne geklettert bin. Da waren wir den ganzen Sommer, waren wir in den Dolomiten mit der ganzen Family unterwegs, also unser kleiner Bruder war auch dabei. Und mir bedeutet meine Family einfach so viel und ich finde es so ein Privileg, dass ich mich auch mit meinen Brüdern so gut verstehe und sogar mit denen klettern gehen kann. Dass es einfach eine mega Tour war, die mir nie mehr aus dem Kopf gehen wird. Vor allem auch, weil wir, also das war unser größter Traum, nach diesen 3 Wochen Dolomitenurlaub auf der Zinne zu stehen. Und wir haben das geplant, wir haben alles dafür getan und sind dann einfach mal eingestiegen. Und dass das funktioniert hat, das war einfach ein mega Moment. Unsere Eltern standen unten drunter und haben den ganzen Tag nichts klettern können, weil sie so aufgeregt waren, dass alles klappen wird.
Du hast gerade gesagt, du warst damals 16 Jahre alt. Gab es da auch Momente beim Aufstieg, wo du dir dachtest, da habe ich mich jetzt ein bisschen überschätzt?
Na, überhaupt nicht. Ich bin da eingestiegen mit dem Kopf, dass ich weiß, dass ich das kann. Dass wir uns richtig gut vorbereitet hatten. Und also da konnte einfach nichts schief gehen. Wir waren so einfach im Flow und ja, wir waren uns dem allen bewusst. Es war mega.
Was hast du bei so einer Tour im Rucksack oder dabei? Also gibt es da immer so eine Belohnung am Gipfel? Ist das ein Stück Schokolade oder ist es der Flachmann? Oder?
Tatsächlich habe ich jetzt angefangen, den Flachmann mitzunehmen und dann das am Gipfel zu feiern, den Erfolg. Oder halt allgemein die Tour zu feiern. Also es muss ja nicht immer ein Gipfel sein. Und sonst freue ich mich immer auf die Umarmungen, auf das Glücklichsein am Gipfel.
Und wie lange nimmst du dir dann auch Zeit am Gipfel, um die Aussicht zu genießen? Also ist für dich der Weg das Ziel oder kannst du da auch gut abschalten oben und das dann auch mal eine Zeit lang genießen?
Es kommt drauf an, wie spät es ist und wie das Wetter ist und was das Wetter macht. Aber wenn alles passt und man noch genügend Zeit hat, sich hinzusetzen, dann liebe ich es, mich hinzusetzen und den Moment zu genießen und einfach im Jetzt zu sein.
Das waren jetzt alles so die Optimalfälle, die passieren. Du hast das Wetter gerade angesprochen. Also gibt es denn auch Momente, in denen du vom Wetter oder von etwas Ungeplanten überrascht wurdest?
Ja, immer mal wieder gibt es solche Momente, oder wo man denkt, hey, es geht noch weiter, bevor das Wetter umschlägt. Zum Beispiel in Patagonien, als wir am Cerro Torre unterwegs waren, die Anna, mein Freund Julian und ich, was ich sogar auch als meinen Lieblingsbergmoment einschätzen würde. Da waren wir über mehrere Tage einfach unterwegs. Wir haben immer das Wetter aufs InReach, also so ein Satellitentelefon bekommen. Und es war die ganze Zeit ein mega tolles Wetter. Und wir wussten, dass wir am letzten Tag haben wir schlechteres Wetter bekommen. Und wir waren da kurz vorm Gipfel, wirklich richtig kurz vorm Gipfel. Und dann ist aber komplett umgeschlagen und es gab ein Whiteout, es hat voll geschneien. Es war saukalt, sodass wir uns dann eigentlich entschieden haben, jetzt ist der Moment gekommen, um umzudrehen. Und das auch wirklich die allerbeste Entscheidung war.
Also wäre es nicht mehr weitergegangen?
Es wäre nicht mehr weitergegangen. Und es war einfach so schon das allerbeste Abenteuer, das ich je erlebt habe.
Ist das vielleicht die wahre Kunst beim Klettern oder wenn man in den Bergen unterwegs ist, auch mal Nein zu sagen oder Missionen für in Anführungszeichen gescheitert zu erklären?
Also ich würde sagen schon, weil also gerade die Situation hat mir eigentlich gezeigt, dass mir das so wichtig ist, dass man das Risiko, also es gibt schon Risiko genug und dann braucht man es nicht noch mehr herausfordern, indem man jetzt bei Schlechtwetter noch auf Teufel komm raus irgendwo hochklettern will. Man wird noch so viele Gipfel im Leben machen und so viele Berge beklettern, dass das überhaupt keinen Sinn hätte, das sich irgendwie zu verzwingen. Also da würde ich echt, das ist das Allerbeste, einfach umzudrehen. Es ist nicht leicht, nicht immer leicht. Vor allem da war es jetzt auch, waren wir alle so, boah, eigentlich wollen wir noch die letzten Meter hoch. Aber im Nachhinein ist es einfach die beste Entscheidung, die man treffen kann, umzudrehen.
Jetzt, du hast deine Tour in Patagonien angesprochen, ein Jahr zuvor, habe ich in deiner Vita gelesen, da steht die Erstbegehung von Disco Fox in Grönland. Sucht man sich so eine Route oder so einen Berg aus wegen des Namens?
Na, die Route haben wir selber benannt. Also der Name kam von uns.
Und warum Disco Fox?
Also wir waren in Grönland mit dem Damen-Expeditionsteam unterwegs. Wir waren 8 Mädels und haben da über 5 Tage haben wir eine Erstbegehung gemacht. Und die Tage davor und die Tage danach waren wir auch auf verschiedenen Gipfeln. Und also klar, waren wir in verschiedenen Teams unterwegs. Und ohne uns da groß abgesprochen zu haben eigentlich, haben wir auf jedem Gipfel unabhängig voneinander getanzt. Und das war einfach so was ganz Besonderes, als wir einmal im Basislager waren, alle zusammen, und dann plötzlich jemand angefangen hat zu sagen, ja, wir haben da und da getanzt. Und die andere Gruppe meinte, hey, wir haben auch getanzt, weil es einfach so schön ist und so fantastisch hier. Das Tanzen war einfach dann für uns bei der Expedition was ganz Großes. Und dann Fox, weil wir im Basislager hatten wir immer mal wieder ein Besuch von dem Fuchs, der unser Essen wirklich gestohlen hat, dass wir dann das Essen wirklich mit uns in die Schlafsäcke fast nehmen mussten, damit er das nicht weg ist. Genau, und am letzten Tag, als wir den Gipfel geschafft hatten, haben wir halt alle zusammen auch auf diesem Gipfel getanzt.
Ich habe mal mit jemand ein Interview hier geführt, der war auch in Grönland, hat eine Kajaktour gemacht und hat mir erzählt, dass er da auch eine Schusswaffe dabei hatte quasi, beziehungsweise ein Bärenzaun im Gepäck. War das bei euch auch so oder wart ihr in Gebieten unterwegs, wo man das nicht braucht?
Na, wir haben das auch natürlich dabei gehabt, beziehungsweise sogar ein Schusstraining gemacht. Das hört sich immer so gruselig an, aber letztendlich, wir haben gar keinen Bär gesehen. Gott sei Dank nicht. Und haben das glücklicherweise auch nie gebraucht.
Kein Bär gesehen und einen Fuchs gefüttert.
Also. Fuchs gefüttert, genau sowas, ja. Na, aber es war ganz lustig, weil, also das Schusstraining, das haben wir dort in Tassilat gemacht. Und das wurde uns von dem Einheimischen gezeigt, der nicht genügend Schusspatronen hatte. Also es durfte nicht mal jeder wenigstens einen Schuss abgeben zur Übung. Plus die Gewehre haben auch nicht funktioniert. Also erst irgendwie das Vierte, das er geholt hat, hat erst funktioniert. Und ja, der Bärenzaun, genau das Gleiche. Also der ist uns erstmal so zerrissen, da mussten wir ihn zusammenknoten. Dann haben wir den Bärenzaun, macht man so um das ganze Basslager, um alle Zelte herum. Und dann war es natürlich so, sobald man nachts irgendwie raus aufs Klo musste oder so, hat man da natürlich im Halbschlaf nicht gerade dran gedacht und ist halt direkt in diesen Bärenzaun reingelaufen. Das dann zur Folge hatte natürlich, dass wir irgendwann gar nicht mehr drauf reagiert haben. Und der Fuchs ist natürlich auch reingerannt und irgendwann haben wir uns so verarscht gefühlt. genau. Da haben wir gar nicht mehr drauf reagiert.
Das klingt alles hochprofessionell. aber scheint Spaß gemacht zu haben. Na, das ist ja das Wichtigste.
Es war ein Spaß, aber nur, weil der Bär nicht da war.
du hast gerade angesprochen, dass du eigentlich nur mit Mädels unterwegs warst. Inwiefern unterscheidet sich so eine Expedition, wenn man nur unter Mädels ist und kein Junge oder Mann dabei ist? Also was ist besser und was ist vielleicht sogar schlechter?
Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es irgendwas schlechter oder besser ist. Ich liebe es, mit Jungs unterwegs zu sein und mit Mädels unterwegs zu sein. Was da richtig, richtig, richtig toll war, war unser Teamgeist, unser zusammen etwas erreichen, das Unterstützen, das Anfeuern. Also wir sind da als Team so sehr an uns gewachsen. Das war einfach was ganz Besonderes. Also wir haben uns das bei der Erstbegehung zum Beispiel haben wir uns das aufgeteilt, dass ein paar mussten raus in den Fjord laufen und Essen nachholen. Die anderen sind geklettert. Die anderen haben eigentlich vom Basislager so geschaut, mit dem Fernglas geschaut, wo wir jetzt hingehen in der Tour gerade und wo man vielleicht helfen kann. Oder nicht helfen kann. Na, und da hatten wir dann gemeinsam irgendwie sowas Großes erreichen können. Das war einfach, ja, das habe ich so noch nie erlebt.
Macht einen das reifer? Also, wenn man sowas durchgestanden hat zusammen, inklusive Erstbegehung, kommt man da selbstbewusster wieder nach Hause?
Würde ich jetzt nicht mal sagen. Also man ist schon stolz auf das, was man geleistet hat, aber das Selbstbewusstsein ist das Gleiche und genau, man ist einfach saumotiviert, weiterhin solche Expeditionen zu erleben oder mit Leuten unterwegs zu sein, genau, und zu reisen.
Ich meine, wenn man solche Dinge geschafft hat, dann kann man ja wenig aus der Spur bringen, oder? Weil man sich ja immer sagen kann, ich habe das geschafft. Also wenn das Leben mit einem Schicksalsschlag oder sowas um die Ecke kommt, kann man sagen, ja, das packe ich auch noch.
Ja, in Grönland war es, also ich hatte so das Gefühl, also man vergisst schnell die Strapazen, die man für einen Erfolg auf sich genommen hat. Aber wenn man das so mitnimmt, das alles, also es ist ja nicht so gelaufen, dass man irgendwie sich besprochen hat und dann waren wir die nächsten 3 Tage irgendwie oben, easy peasy alles, sondern das war ja wirklich so, wir haben echt viel dafür machen müssen, dass das funktioniert. Und wenn man das nicht vergisst, dann kommt man nicht heim und denkt sich so, boah, jetzt die nächste und noch mehr, noch eine größere Tour, noch schwieriger und so. Ja.
Wie lange dauert es denn meistens bei dir? Also nachdem du eine Expedition oder ein Projekt abgeschlossen hast, bis der Kopf wieder zum Arbeiten anfängt und du schon das nächste planst.
Ja, am liebsten würde man dann immer gleich am nächsten Tag wieder losstarten, weil man ja dann so motiviert ist. Aber meistens klappt es halt dann auch nicht. Also ich brauche immer mindestens 3 Wochen, 4 Wochen sind es schon, wo man dann wieder ja die Energie sammeln muss, den Kopf sammeln muss. Und ich finde, das ist auch gut so. Also ich fände es komisch, wenn man gleich nach so einer großen Expedition oder nach einer Reise einfach gleich wieder durchstarten könnte.
Jetzt glaube ich, dass die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich noch nicht eine Erstbegehung in Grönland hinter sich gebracht haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele zuhören, die sagen, ich gehe halt normal, weiß ich nicht, meine 2-Stunden-Touren auf eine Hütte, trinke da mein Weißbier und dann gehe ich wieder heim. Was würdest du sagen, für welchen Typ Mensch ist Klettern was? Also wenn jetzt jemand zuhört, der das noch nie gemacht hat, und dir so zuhört und sich denkt, ah, würde ich auch gerne mal ausprobieren. Also was sollte man sich bewusst sein quasi?
Ich glaube, man muss Typ Mensch motiviert sein, der sich auch mal ein bisschen pushen kann, gerne draußen unterwegs ist, mit Freunden unterwegs ist. Ich glaube, also man muss es einfach wollen am Anfang, finde ich. Und der Rest, der kommt dann von automatisch. Also man fängt ja nicht gleich an, irgendwie eine Erstbegehung zu machen. Man fängt ja an mit vielleicht ein bisschen Klettern gehen oder Bouldern gehen, ein bisschen wandern, wo man ein bisschen kraxeln muss. Und dann mit der Zeit, wenn man motiviert ist und das weiter machen will oder mehr machen will, dann geht man mehr in die Berge und dann kommt das von automatisch eigentlich, dass man immer steilere Touren geht oder immer längere Touren. Und da muss man dann einfach noch geduldig sein und nicht sich alles gleich verzwingen, sondern ganz geduldig einfach auf den Prozess mitnehmen.
Quasi wie wenn man Gitarre lernt oder eine neue Sprache. Das geht auch nicht gleich von Anfang an, sondern da braucht man Geduld.
Genau.
Und was würdest du Leuten raten, die sagen, ja, ich würde das gerne mal ausprobieren, also klassisch die Kletterhalle, oder hast du da einen anderen Tipp?
Also bei manchen Leuten, zum Beispiel bei mir in Stuttgart früher, da gab es halt nicht wirklich eine andere Möglichkeit, als in eine Kletterhalle zu gehen. Und dann ist natürlich voll hilfreich, erstmal in der Kletterhalle drin anzufangen, dass man mal die Bewegungen in sich bekommt und sich wohler fühlt an Wänden in der Höhe. Dann, wenn man motiviert ist, kann man dann natürlich rausgehen. Oder andere halt, die wirklich die Berge vor der Haustür haben, die können natürlich, denen würde ich eher empfehlen, einfach in die Berge zu gehen, Wanderungen zu machen, die immer schwieriger zu machen und klettern zu gehen, genau.
Genau, jetzt reden wir ja vom gesicherten Klettern, also mit Seilen und so. Jetzt gibt es ja noch das Free-Solo-Klettern, das ist ja das ohne Fangnetz und doppelten Boden. Machst du das? Ist das was für dich?
Nein, das ist nichts für mich. Ich sag immer, für mich ist Klettern wirklich, ich bin motiviert zum Klettern, weil ich mit Leuten unterwegs bin und die Momente dann teilen kann, den Tag teilen kann, zusammen genießen kann. Und das könnte man dabei nicht. Und da würde mir einfach was Riesiges fehlen. Plus ist es natürlich deutlich gefährlicher und das Risiko ist höher, da irgendwie abzustürzen oder so. Und also das ist mir es nicht wert.
Aber vermutlich kennst du Leute, die das machen, oder?
Yes.
Und was würdest du sagen, inwiefern unterscheiden sich da Persönlichkeiten beziehungsweise das Mindset?
Ich glaube, also alle Leute, die das machen, entscheiden sich ja aktiv dazu, das zu tun. Und ich finde, das sollte man auch dann akzeptieren. Aber ich finde es nicht so cool, weil einfach so viel passieren kann.
Okay, also ich habe gesehen, in dem Interview hast du mal gesagt, du findest Sportarten auch ganz cool wie Spikeballen oder Beachvolleyball spielen. Das klingt für mich irgendwie danach, dass du einfach Lust hast, mit einer coolen Gruppe Momente zu teilen, oder? Stimmt das?
Ja, ich bin ja hier in Innsbruck auch am Sport studieren und also wir machen alle Sportarten eigentlich, in denen man sich im Team bewegt, machen mir riesig Spaß und es ist einfach ein riesiger Teil von meinem Leben. Also nur Klettern Könnte ich mir auch gar nicht vorstellen. Ich brauche diesen Ausgleich mit anderen Sportarten.
Gibt es irgendeine neue Sportart, die du entdeckt hast, die wir vielleicht noch gar nicht kennen?
Boah, würde mir jetzt keine so schnell einfallen. Aber Spikeballen kennt man ja noch gar nicht so, oder?
Spikeballen ist das quasi mit dem Netz in der Mitte, wo man den gelben Ball quasi drauf trifft, oder?
Genau, das mache ich noch nicht so lang. Das ist ja nicht so sehr cool.
Also in Städten und so, da kennt man das, glaube ich, auch im Land ist es wahrscheinlich noch nicht so vertreten. Ich habe mitbekommen, dass, ich weiß jetzt so Paddleboard oder so, also wie Tennis, so eine Mischung aus Tennis und Squash.
Ach ja, das habe ich aber noch nie gespielt. Ja.
Genau, ich glaube, Jürgen Klopp macht das oder so, es ist gerade bei den Promis irgendwie total im Trend. Das habe ich mitbekommen, habe ich auch noch nicht gespielt.
Das muss ich vielleicht mal ausprobieren.
Was würdest du denn sagen, Amelie, was bist denn du für ein Mensch, wenn man jetzt mal von den Bergen weggeht? Also, was hast du für eine Persönlichkeit?
Ich bin ein Mensch, der richtig gern unter Leuten ist und Freude am Leben hat. Also ich tanze richtig gerne, wahrscheinlich nicht mal gut, aber ich liebe es zu tanzen, Musik zu hören, einfach crazige Sachen zu tun, verrückte Sachen zu tun. Ja, aber manchmal bin ich auch sehr ungeduldig, leider.
Das kann im Weg stehen am Berg, oder?
Ja, manchmal ist es gar nicht so gut. Tatsächlich.
Und was sind crazy Sachen, die du tust?
Also ich mache richtig gerne Sachen, die andere Leute vielleicht in der Situation nicht machen würde. Also wenn ich auf einer Wiese renne, irgendwann Purzelbäume, Räder schlagen, Handstand beim Lernen mache ich auch gerne. Einfach so ausgefallene sportliche Sachen. Einfach aus Freude.
Ja, das passt zu deiner wichtigsten Lebensweisheit, was ich im Internet gelesen habe. Du hast gesagt, das Leben nicht zu ernst nehmen, lieber genießen, weil es kann sehr schnell vorbei sein.
Ja.
Und gelingt dir das immer? Also ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch mal irgendwie Durchhänger und weil das klingt alles so positiv und man würde da gerne irgendwie ein Stück von deinem Kuchen abhaben. Aber du hast ja wahrscheinlich auch genauso die Alltagsprobleme, die wir alle haben, oder?
Ja, tatsächlich. Also ich habe oft genug auch Alltagshänger. Also gerade wenn es jetzt hier, zurzeit bin ich halt wieder am Studieren und habe halt keine Ferien und muss voll viel dafür tun. Und dann habe ich wirklich extreme Durchhänger. Da bin ich auf jeden Fall nicht gerade Leben genießen. Oder zumindest ist mein, oder denke ich mir, dass es nicht Leben genießen ist. Aber da muss man halt manchmal durch und dann wieder genießen.
Und wie ziehst du dich da wieder hoch?
Ich gehe klettern.
Handstand machen.
Zum Beispiel. Na, ich muss echt, bei mir ist es ganz wichtig, einfach diesen Ausgleich zu finden von Uni, aber nicht den ganzen Tag Uni, weil ich muss dann irgendwas Sportliches machen, wo ich mich austoben kann, wo ich glücklich sein kann.
Ja. Hast du denn vielleicht noch eine Tagestour oder einen Tipp, eine leichte Kletterei, eine schöne Wanderung, die du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest? Ist natürlich immer schwierig, gell? Weil wenn es viele hören, dann ist es überlaufen. Muss auch kein Geheimtipp sein, aber einfach, gerade wenn du in Innsbruck wohnst oder so, vielleicht eine Tour, die man sich mal anschauen sollte, eine Hütte oder...
Ja. Eine Tour, die, obwohl ich in Innsbruck wohne, die ich noch gar nicht gemacht habe, einfach mal an der Nordkette, die Nordkette entlang laufen. Ich glaube, das ist einfach eine Mega-Wanderung mit tollen Aussichten, mit ein bisschen Klettersteig, Wanderung. Und das Coole ist halt, man lebt in Innsbruck, man geht von Innsbruck aus los, sieht Innsbruck, sieht die Umgebung, kann sich da ein bisschen informieren und ja, hat einen coolen Tag.
Was ist denn in Österreich cooler als bei uns in Deutschland? Sind es wirklich die Menschen? Ist es wirklich dieser schwarze Humor? Also sind die einfach lockerer oder ist das alles nur ein Vorurteil?
Nein, ich bin wirklich nur in Innsbruck wegen den Berg.
Und bist du da der Piefke? Also sind die da auch so wie in den Skigebieten, dass die da gar nicht so viel Bock auf uns Deutsche haben? Oder bist du gut integriert?
Das ist mal so, mal so. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen.
Alles klar. Janet, würde ich dich das fragen, was ich jeden Gast am Ende des Interviews frage. Gibt es noch was, was du den Leuten gerne mit auf den Weg geben möchtest?
Also einmal eigentlich, wie du vorhin gesagt hast, das Leben genießen, weil es kann einfach wirklich so schnell vorbei sein. Und dann dazu noch eigentlich, man sollte mal nicht zu viel nachdenken, ob man jetzt in die Berge geht, wie man in die Berge geht, sondern einfach mal losgehen. Und der Tag wird schon gut. Einfach mal anfangen und sich so ein bisschen leiten lassen.
Trotzdem genug Wasser mitnehmen und vielleicht im Verbandskast, falls was passiert.
Ja. Nee, ich finde, weil viele Leute schrecken davor ab, irgendwie so, ja, wird die Tour jetzt zu schwer für mich oder ist da irgendeine Stelle drin, die ich jetzt von hier unten nicht weiß, wie man die klettert oder so. Und da denke ich, man kann bei so vielen, vor allem am Anfang, kann man noch immer eigentlich umdrehen. Und da ist überhaupt nichts verloren, einfach mal loszugehen.
Also das habe ich jetzt auf jeden Fall gelernt im Gespräch mit dir. Umdrehen ist wichtig oder zu wissen, wenn man umdrehen soll, ja. Auf jeden Fall. Und jetzt mache ich was, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe nämlich noch eine Frage nach der letzten Frage. Oh. Die habe ich nämlich jetzt gerade gefunden und die steht aber auch ganz am Anfang. Stand zur Auswahl als die dümmste Frage. Wahrscheinlich ist es jetzt die zweitdümmste Frage des Interviews. Ich habe anfangs erwähnt, dass du sehr viel mit den Fingern arbeitest.
Yes.
Und am Berg bist und dich festkrallst und ein kleines Äffchen bist quasi. Wie wichtig ist für dich Maniküre?
Immer wieder, wenn ich sehe, wie schlimm alles aussieht, dann ist es sehr wichtig, aber dann nur in diesem Moment und abends oder so, wenn man es mal machen könnte oder die Zeit hätte, ist es schon wieder vergessen.
Ja, also eher nebensächlich.
Also lieber nicht anschauen, Füße und Finger.
Amelie, vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst gerne 5 Sterne da. Bewertet das Ganze gut mit dem Daumen nach oben. Ihr wisst, was man da machen muss, weil dann können es noch viel mehr Leute hören, die interessiert sind im Bergsport und allem, was dazugehört. Vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast warst. Amelie Kühne.
Vielen Dank auch.
Bergmomente bei LOVA. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.